Wein ist die Chiffre für Teilnahme an der gesamten mediterranen und kulturellen Gemeinschaft. Dazu gehört der gemeinsame Konsum von Wein. Nicht das sich betrinken, aber Wein zu trinken statt nur Wasser ist Grundsatz von Gemeinschaft, Grundsatz von Gastfreundschaft. Sich mit Öl zu salben. Öl ist ernährungstechnisch wichtig, Öl ist zur Körperpflege wichtig, Öl ist zur Beleuchtung wichtig. Antonius lehnt das ab. In der Erzählung, die wir da bekommen, frappiert uns das Nichtessen und ansonsten wird ganz deutlich markiert, dieser Antonius hat sich abgewendet. Das, was für alle Menschen, für Juden, Christen, Isis-Anhänger, die Leute, die an Zeus, Athene, Artemis, Jupiter glauben, ganz normales, fundamentales für Kultur, Wein, Öl, wird abgelehnt. Und das ist krass, das ist verwundernd, extrem.
Diese Folge ist eine Auftragsproduktion für die Universität Potsdam. Dort fand im Sommersemester 2023 eine Vorlesungsreihe mit dem Titel Armut und Verzicht in der Vormoderne statt, auf der mein heutiger Gesprächspartner Dr. Eike Faber von Askese und asketischen Praktiken in der Spätantike berichtet hat. In unserem Gespräch arbeiten wir nun heraus, dass man für den Verzicht auf gute Nahrung, ausreichend Schlaf und soziale Anbindungen, dieses alles erst einmal zur Verfügung haben musste. Die Askese folglich also eine radikale Form der freiwilligen Armut ist. Aus welchen Gründen und in welcher Form diese freiwillige Armut durchgeführt wurde und was dies für die Asketinnen und Asketen bedeutete, hört ihr nun in dieser Aufnahme aus dem Februar 2024. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen sowie Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr über Kommentare und E-Mails mit Feedback sowie eine Unterstützung eurerseits durch eine einmalige Spende auf PayPal oder einen monatlichen Beitrag auf Steady. Herr Dr. Faber ist hier zum ersten Mal bei mir zu Gast und stellt sich und seinen Weg zum Thema zunächst vor. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieses zweiten von 5 Interviews aus der Sonderreihe zu Armut und Verzicht.
Ich heiße Eike Faber. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Potsdam am Historischen Institut und speziell in der Geschichte des Altertums. Das bedeutet, ja, dass ich mich irgendwie mit dem ganzen Altertum beschäftige, mit manchem mehr, mit manchem weniger, mit manchem tiefer und manchem nur oberflächlich oder sagen wir nur in Anführungszeichen für die akademische Lehre. Und so Themen, die ich für mich jetzt rauspicken würde, ich habe mich mit athenischen Gefallenen beschäftigt in meiner Abschlussarbeit und bin seitdem ein bisschen da dran, um das auszuweiten auf griechische Kriegstote, was ja doch ein markanter Unterschied ist, als nur Gefallenen gedenken, versuche das aufzuweiten. Und habe meine Doktorarbeit geschrieben über die Goten und das Christentum, was die Konfession sozusagen des Christentums, das diese angenommen haben. Und damit bin ich zeitlich in der Spätantike angekommen, 4., 5., 6. Jahrhundert nach Christus. Und dazu gehört religiöser Wandel zutiefst dazu, sodass dann, als ich für eine Tagung es sich ergab, ein Thema zu suchen, bei den Asketen gelandet bin.
Jetzt haben Sie eben ja schon einen der Begriffe aus dem Folgentitel definiert, nämlich die Spätantike. Wir wissen, wo wir zeitlich unterwegs sind. Aber was genau ist Askese?
Ja, Askese, ein griechischer Begriff, das wundert uns jetzt nicht. Das Verb heißt eigentlich erstmal Praxis, Übung oder Gewöhnung. Aber Gewöhnung woran? Was übt man denn? Es geht um Selbstkontrolle. Selbstkontrolle, die in dem Fall für Tugend steht. Und es geht darum, diese Tugend durch die Askese zu erlangen. Ich glaube, das ist sogar primär. Allerdings auch die Tugend und die Selbstkontrolle zu demonstrieren. Also sich selbst das zu beweisen. Ich, mein Geist, kontrolliert den Körper. das der Mitwelt zu zeigen und dann kommt man zum Adressaten, das natürlich gegebenenfalls auch vor Gott zu zeigen und zu absolvieren. Und ansonsten ist eben die Frage, was übt man denn da? Was ist denn Askese? Und über dieses breite Spektrum von Praktiken sprechen wir, glaube ich, jetzt gleich.
Genau, und damit fangen wir erstmal an, dass wir schauen, wo in der Antike denn diese Askese herkommt. Ist das eine Praxis, die erst in der Spätantike entstanden ist oder hat die historische Vorläufer?
Ich glaube, wenn Sie einen Theologen fragen, antwortet Sie oder er vielleicht auch anders. Ich frage einen Althistoriker, ich frage auch keinen Philosophiehistoriker. Ich hole kurz aus, es gibt Parallelen, es gibt andere Strömungen. Die Askese ist nichts, was die jüdisch-christliche Tradition erfinden müsste, genuin erfunden hätte, obwohl wir dann für die Spätantike das, was wir heute betrachten, christliche Asketinnen und Asketen sein werden. Wir können im 7. Jahrhundert vor Christus bereits beginnen und sagen, gucken wir die Pythagoreer an. Pythagoras von Samos, seine Bewegung kommt nach Unteritalien, also sodass die Römische Republik davon betroffen wird, dass man das in Rom auch rezipiert. Und eigentlich geht es um ein Streben nach Harmonie in der großen Lehre. Anhand einer Zahlenlehre sei Harmonie überall festzustellen, in Naturgesetzen, in der Musik, im Kosmos, im menschlichen Zusammenleben. Dazu gehört eine Seelenlehre von der Kommunikation, vom Transfer von Seelen, die bestimmte Folgen hatte. Insbesondere die Folge, dass viele Pythagoreer, gerade die sich tiefer in die Lehre begeben, vegetarisch leben. Das ist, damit nichts Beseeltes gegessen wird. Auf der anderen Seite, und dafür werden die Pythagoreer dann verspottet, verbieten sie sich, Bohnen zu essen. Ganz klar ist uns nicht, warum, aber auch das geht auf die Seelenlehre zurück. Und man möchte da vermeiden, eine andere Seele zu sich zu nehmen. Das klingt jetzt alles nicht spektakulär für uns. Es ist aber in zwei verschiedenen Wegen interessant. Die Pythagoreer, indem sie kein Fleisch essen, sind einerseits völlig normal. Fleisch ist ein Luxusprodukt. Die wenigsten Menschen können sich regelmäßig Fleisch zu den Mahlzeiten leisten. Was wir heute anstreben, regional, lokal, saisonal zu essen, ist völlig normal. Es geht kaum anders, sich zu ernähren in der Antike. Dann könnte man sagen, die Pythagoreer fallen ja gar nicht auf. Auf der anderen Seite, indem Pythagoreer kein Fleisch essen, stellen sie sich außerhalb zentraler Anlässe, in denen Gemeinschaft gestiftet wird, in denen Gemeinschaft gefeiert wird, nämlich die religiösen Riten der traditionellen Religion, der griechisch-römischen Religion. Die Göttinnen und Götter erhalten Opfer, und das kann auch Wein sein, das kann auch ein Getreidebrei sein, aber dass der Höhepunkt dieser Opferfeste ist, dass die Priester Tiere opfern, also blutige Tieropfer, und dazu gehört in der Folge geschieht dann eine gemeinsame Mahlzeit. Das Fleisch der Opfertiere wird gemeinsam verteilt unter den anwesenden Gläubigen, anwesenden Nachbarn sozusagen, Einwohnern einer Stadt. Die Pythagoreer fallen natürlich dadurch auf, damit sie sich dort rausziehen. Und das wiederholt sich. Das trifft für alle Asketinnen und Asketen zu, für die Christlichen umso mehr. Diese Pythagoreer, ich sagte jetzt 7. Jahrhundert vor Christus, 5. Jahrhundert vor Christus, es gibt neue Pythagoreer, genauso wie es später neue Platoniker gibt, die einfach in der römischen Kaiserzeit und in der Spätantike nochmals auftauchen. Man kann bei Ovid in den Metamorphosen, den bekannten lateinischen Autoren, Anklänge finden an pythagoristische Lehre. Wenn wir weitergehen, die Zyniker, die kennen wir, geht von Sokrates, dem bekanntesten Philosophen der Antike, womöglich aus über dessen Schüler und zu der Enkelgeneration. Und da ist dann Diogenes. Die Kyniker glauben, sind überzeugt, Bedürfnislosigkeit sei ein Pfad zur Tugend. Sie wollen nichts besitzen, möglichst wenig besitzen, damit sie nicht von irgendetwas besessen werden können, gezwungen werden können. Und das ist ein Kerngedanke von solchen bekannten, berühmten Äußerungen. Alexander der Große begegnet Diogenes. Diogenes, das ist der Philosoph in der Tonne. Und als er die Philosophen fragt, welchen Wunsch darf ich dir erfüllen? Da sagt der Diogenes bekanntlich, geh mir aus der Sonne. Mehr braucht der nicht. In solchen Konstellationen, auch die Kyniker fallen natürlich massiv auf. Die sehen tendenziell verlumpt aus und auch damit außerhalb von der Normalität der bürgerlichen Gesellschaft einer griechischen oder römischen Stadt. die Pythagoreer, die Kyniker sind eher weniger in der Überlieferung greifbar oder durch eigene Überlieferung. Da würde ich sagen, das wäre eine spezielle Form von Mäßigung, die man auf die Stoa zurückführen kann, auf die Stoiker. Auch da gibt es dann griechische Gründung, in Athen gegründet. Wichtiger für uns, deutlich bekannter für uns, meine ich, ist die römische Rezeption, die mittlere und ältere Stoa, die dann vor und nach die Zeitenwende in die Jahrhunderte gehören. Es wären Personen wie Cicero, der römische Politiker, wie Seneca, der Politiker der Kaiserzeit und Erzieher des späteren römischen Kaisers Nero, Epiktet, ein Philosoph, oder der römische Kaiser Marcus Aurelius. Der römische Kaiser sagt es schon was, wenn der einer philosophischen Strömung zugehört, dann gibt das Bedeutung und die Selbstbetrachtungen von Marcus Aurelius sind bekannt, der also sich selbst erinnert und quasi meditiert als Kaiser, sich nicht zu wichtig zu nehmen, also sich nicht zu glauben, er habe besondere Bedeutung. Stoa meint, sich bewusst zu machen, dass es Dinge gibt, die der Kontrolle von Menschen unterliegen, die man verändern kann. Neigungen, Abneigungen, das eigene Urteil, ob man Begierden nachgibt oder nicht. Und dass es Dinge gibt, die man nicht verändern kann. Wir werden alle sterben müssen. Ob wir welchen Besitz wir haben, ist letztlich nicht hundertprozentig unsere Verfügungsgewalt. Und zu erkennen, dass damit Besitz, dass die Existenz, die Verlängerung der Existenz, Gesundheit, die wir nicht kontrollieren können, maßgeblich sind, wird abgelehnt. Es wird also, man soll sich fokussieren auf den Geist, den Körper, die Emotionen zu kontrollieren und darüber nachzudenken und sich dann sittlich zu benehmen. Philosoph Epiktet hat keine Tür in seinem Haus. Er hat keine Wertsachen, die gestohlen werden können. Marc Aurel macht sich klar und meditiert darüber, dass sozusagen nach dem Tod wir nicht wissen, was mit Alexander von Mazedonien, Alexander dem Großen passiert und seinen Bediensteten. Die gehen entweder wieder in eine Art Weltgeist ein oder aber sie werden also gleich oder sie werden spurlos verschwinden in der Materie der Welt. Es klingt nach Gleichgültigkeit, es ist gemeint, sich nicht über die Gebühr aufzuregen, nicht mit Sachen zu echauffieren, die unveränderlich sind. Die Stoiker, von denen haben wir vergleichsweise mehr Schriften, von denen haben wir vergleichsweise mehr eigene Äußerungen, mehr Ideen. Und da muss man ehrlich gesagt sagen, wir kommen zur Askese. Die Stoiker betonen den Wert innerer Freiheit, die Nutzlosigkeit des Strebens nach Reichtum und Ansehen, nach Akzeptanz von Umständen. Und das können sie sehr leicht sagen. Denn alle Stoiker, die ich genannt habe, sind wohlhabende Männer bis sehr reiche Männer. Also da ist es dann leicht zu sagen, dass man keinen Luxus braucht. Zwei Begriffe, um das ab diesem Bogen abzuschließen. Und wir sind jetzt schon mit den Stoikern in der römischen Kaiserzeit. Da gibt es auch schon Christinnen und Christen. Um den Bogen abzuschließen, die griechischen, lateinischen Begriffe wären Sophrosyne und Moderatio, Selbstkontrolle und Mäßigung als Grundwerte gesellschaftlicher und individueller Art. Wir sind dann immer in Diskursen, die adressieren alle. Wir greifen das quellenmäßig dann, wenn es politisch aktive, reiche Zeitgenossen adressiert. In der Römischen Republik beschimpft Cicero Marcus Antonius, den Gefolgsmann Cäsars, als Trunkenbold. Nicht, dass der gerne Mahl feiert, ist problematisch, sondern dass der in politischen Kontexten Wein konsumiert, wenn er Politik machen müsste. Also es ist unangemessen, es ist unangepasst, er hat sich nicht unter Kontrolle. Wenn Literaten Kritik üben wollen an den Lebensumständen von Freigelassenen in der römischen Kaiserzeit, von Neureichen, dann sind die notorisch maßlos und schlagen über die Stränge, wenn sie ein Gelage veranstalten, ein Festmahl veranstalten. Das ist eben nicht gesittet, das ist überbordend. Römischen Kaisern wird vorgeworfen, sie würden zu viel konsumieren, also zum Beispiel alkoholische Getränke, und seien dann quasi an der Grenze zur Unzurechnungsfähigkeit, sodass beispielsweise wir wissen, dass Galerius, ein Kaiser der Spätantike, selbst angeordnet haben soll, dass man seinen Anweisungen, die er nach einer Mahlzeit gibt, erstmal nicht Folge leistet, sondern abwartet und ihn nochmals fragt, wenn er ausgenüchtert ist. Das sind Fundamentalkritiken. So jemand ist natürlich ungeeignet, ein Gemeinwesen zu leiten. Das ganze gilt für Führungspersönlichkeiten, es gilt für Männer und Frauen. Ja, ich würde sagen, über die gesamte Literatur der Antike und die christliche eingeschlossen, haben wir eine deutliche Tendenz, dass die männlichen Autoren behaupten, Frauen müssten deutlich mehr kontrolliert werden. Also sie seien weniger zu solcher Selbstkontrolle fähig. Und dann würde ich darauf hinweisen, dass das natürlich eine ganz problematische Sichtweise ist. Also dass die Tendenz der Quellen da eindeutig ist, damit es wohl nicht zutrifft. Um das vielleicht, also Mäßigung, Sophrosyne, als was bedeutet das oder was, worauf, wie kann man damit gesellschaftlich umgehen, diskursmäßig umgehen? Denken wir an das Juvenalwort von Brot und Spielen, Panem et Circenses. Und das kritisiert, dass die Einwohnerschaft von der Stadt Rom sich leicht ablenken lässt. Solange die römischen Kaiser ihnen Brot zur Verfügung stellen, und es gibt eine ganze Menge von Bedürftigen, die quasi versorgt werden mit Getreide oder Brot, und solange es Zirkusspiele gibt, also Unterhaltung, sind die zufriedengestellt, abgelenkt und nicht beim Wesentlichen, nicht dabei, die Politik zu betrachten, das Maßgebliche zu betrachten, das Gemeinwesen zu betrachten, sondern schauen auf ihren Bauch und auf ihr Amüsement. Auch diese Kritik, ja, kommt aus der Ecke, dass man müsste vor dem Essen an die Politik denken oder an das andere, an die Gemeinschaft denken. Also man vor dem Gedanken an das Essen, an den eigenen Bauch, müsste ein Gedanke kommen, wie will ich leben, wie will ich, dass der Kaiser regiert, beispielsweise. Und das trifft sich natürlich schon mit Selbstkontrolle und Tugend.
Wie genau finden jetzt diese vielfältigen Ideen denn ihren Weg in das frühe Christentum und stellen sie dort eine Mehrheitsmeinung dar oder sind die Asketen und Asketinnen dort eher eine Randerscheinung?
Die Idee von Kontrolle, von Mäßigung, von Selbstkontrolle, von Verzicht, also Askese auch dann nicht nur von Kontrolle, sondern auch von bewusstem Verzicht, ist tief im Neuen Testament vorhanden. Und das geht, ohne dass der Begriff der Askese, das Verb Askein, gefallen müsste. Also der Begriff ist nicht ins Neue Testament, aber die Praxis. Jesus ruft auf, in mehreren Evangelien ihm nachzufolgen. Und das bedeutet, dass man sich selbst verleugnen soll, dass man alte Bindungen, Vater, Mutter, Frau, Kind, Brüder, Schwestern gering achten muss. Das eigene Leben muss gering geachtet werden. Es gibt Aufrufe, wacht und betet ohne Unterlass bei Lukas. Das Fasten wird angeraten. Bei Matthäus gibt es Verse über Ehelosigkeit, die dann ins Himmelreich führen. Oder es wird erinnert daran, Jesus habe keinen Ort gehabt, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Also es gibt im Neuen Testament, in den Evangelien, ganz klare Vorläufer. Jesus selbst, die Christusnachfolge selbst, wäre da das Vorbild, ist da das Vorbild. Der Evangelist Lukas mehr als andere. Und die anderen in der Neuen Testament danach eingeordneten Autorenquellen greifen das auf. Johannes der Täufer und dessen Anhang sind Asketen. Johannes der Täufer predigt in der Wüste, lebt in der Wüste. Er ordnet Fasten an für seine Jünger und Nahrung, weil wir es bei Markus und Matthäus nachlesen, sind Heuschrecken und wilder Honig. Das greift dem Handeln von Wüstenvätern, auf die wir gleich kommen, voraus. Die christliche Kirche wird stark beeinflusst von dem, was der Apostel Paulus dann aufschreibt. Paulus schreibt Briefe an viele Gemeinden und Paulus schreibt über Askese, bringt Askese ins Spiel und insbesondere, indem er eine Art Wettbewerbsgedanken aufgreift. Also den Agon, sportlicher Wettkampf, ist etwas zutiefst Griechisches und Paulus, indem er sozusagen das christliche Gedankengut weitertreibt, greift den Wettbewerbsgedanken auf, nur dass der Wettbewerb nicht mehr Sport ist, Diskuswerf oder schnell rennen, sondern es ist ein Wettbewerb darum, zu verzichten und einfach zu leben und womöglich andere zu übertreffen. Da wird Geist gegen Fleisch gestellt und das meint sozusagen den eigenen Geist, das eigene Denken, der sich gegen den eigenen Körper sozusagen durchsetzen kann, durchsetzen sollte. Das sollte man anstreben. Es geht darum, dann sich abzulösen von dem, was weltlich ist, was irdisch ist, also irdisch wäre das Wort, was weltlich ist, ist damit gemeint, nach unseren Begriffen, ja, Begierden, Habsucht, was die eine ältere Übersetzung Unzucht nennen würde, also sexuelles Begehren, was alles abgelehnt wird. Und ganz klar ist dabei eine Tendenz, wenn es Aufrufe gibt, durch den Geist die sündigen Taten des Leibes zu töten, dann ist das extrem. Insofern gibt es auch das im Neuen Testament, und das müssen auch schon die frühen Gemeinden differenziert haben, betont haben, Aufforderungen, das zu machen, um den Geist zu schärfen, zu üben. Es geht nicht ums wahllose Quälen des Körpers, um damit sozusagen eine Eitelkeit abzubilden, eine eigene, und zu demonstrieren, wie stark die eigene, ja, Selbstkontrolle sei. Es gibt Stimmen, die davor warnen, grundsätzlich Ehe abzulehnen, Speiseverbote krass zu betonen oder die körperliche Mäßigung zu übertreiben. Timotheusbrief oder Paulus an die Kolosser versuchen das zu differenzieren. Das sind Reaktionen darauf, dass die ersten Generationen Christinnen und Christen sich bemühen, Christus nachzufolgen, Jesus Christus nachzufolgen. Zunächst in der Erwartung, dass zu ihren Lebzeiten sozusagen das Ende der Welt und die Erlösung geschehen werde. Als das nicht passiert, als also klar ist, der jüngste Tag passiert nicht, als sich das verzögert, als klar ist, es gibt jetzt aber mehrere Generationen Christen, brauchen die christlichen Gemeinden Regeln, brauchen die christlichen Gemeinden normale Abläufe, haben dann sagen, Positionen zur Ehe, zur Sexualität in der Ehe, zur Kindererziehung, zum Besitz. Irgendwann, dann sind wir in der Spätantike, bis dahin, dass Christen Soldaten sein könnten. Dann brechen sie solche Tendenzen Bahn, wie die ich Timotheusbrief für die Kolosser genannt habe, eine Normalisierung, die Betonung, der Geist, Seele, Geist seien primär. Man müsse den Körper züchtigen lernen, aber die Warnung, das zu übertreiben. Also das ist nicht die ganze Gemeinde soll aufhören zu essen. Nicht die ganze Gemeinde soll permanent wachen. Eine bestimmte Form, ein bestimmtes Ausmaß des Maßhaltens gilt für alle, aber der extreme Wettbewerb, die extreme Steigerung, die Berufung wahrscheinlich zu krassen Formen der Askese gilt nicht für alle. Und das kontextualisiert so ein bisschen, das macht für uns aus unseren Augen viel realistischer, was sozusagen in den Berichten über die Asketinnen und Asketen wir hören.
Sie haben jetzt schon mehrere Formen der Askese angerissen. Dennoch würde ich jetzt gerne einmal eine allgemeine Übersicht erstellen. Wie haben Leute denn Askese praktiziert? Was hat man denn getan, beziehungsweise was hat man denn gelassen?
Das ist ein breites Spektrum. Leute üben das verschieden aus. Es gibt vielfältige Formen von Askese. In Gemeinschaft oder alleine. Also meistens ist ein Rückzug von der Welt, von sozialen Bindungen dann eingedacht. Manche tun das, indem sie in ein Kloster gehen, Nonnenkloster, Mönchskloster, dort eine neue Gemeinschaft aufnehmen. Andere ziehen sich noch viel weitgehender zurück und sind plötzlich am Rand der Wüste auf einem hohen Berg. Die Leute haben auf ihren Besitz verzichtet, haben ihren Besitz abgestoßen, haben nichts bei sich, vielleicht noch etwas, um Wasser zu transportieren. Je nach Klima wird Kleidung abgelegt, die Kleidung jahrelang nicht gewechselt. Es ist einfachste Kleidung, harte Fasern, also nichts Weiches, nichts Verarbeitetes. Es gibt keine Matratzen, einfachste Behausung, zum Teil gar keine Behausung, also den Elementen ausgesetzt zu sein, der Kälte, dem Regen, der Sonne, der Kälte in den Nächten, den Elementen ausgesetzt zu sein eben. Womöglich ziemlich wenig Feuer zu haben, was, falls wilde Tiere da sind, das beschränken würde. Sehr geringer Schlaf. Also manche schlafen fast quasi gar nicht mehr, halten sich so weit auf den Beinen, stehen so weit, dass das Schlafen unmöglich ist, meditieren dabei, beten dabei, quasi im Grunde mit dem Ziel, in einen meditativen Zustand zu kommen. Bei denen, die lesen können, ganz sicher die Lektüre der Bibel, die dabei eine Rolle spielt. Also Verzicht auf Schlaf, Verzicht auf Nahrung, Verzicht auf intime Beziehungen, sexuell oder auch nicht sexuell, aber die Nahbeziehungen entfallen. Schweigegelübde, zum Teil Arbeit, die dazukommt, also Arbeit, die verrichtet wird. Alles das kann man kombinieren oder vereinzelt machen. Und das klingt vage. Und genauso ist es. Für die meisten Asketinnen und Asketen steigert sich das. Es hängt also davon ab, welchen Zustand betrachten wir, wenn jemand vielleicht den Entschluss fasst, sich asketisch zu betätigen zu wollen, oder wenn das jemand jahrelang schon gemacht hat. Und es gibt dann vielfältige Dynamiken, sagen wir mal, der Steigerung. Wenn wir jetzt also Fastenzeit, also Fasten, Nahrungseinschränken, ist für uns im 21. Jahrhundert mehr Gesundheitspraxis als religiöse Praxis, aber findet statt. Jedes Frühjahr machen doch eine größere Zahl von Menschen, von Christinnen und Christen, treten vor Ostern in eine Fastenzeit ein und verzichten auf etwas, auf Fleisch, auf Alkohol. Das dauert 40 Tage. 40 Tage hat Jesu in der Wüste gefastet. 40 Tage, die 40 Tage erinnern an die Dauer der Sintflut. Die 40 Tage erinnern an 40 Jahre, die das Volk Israel in der Wüste war. Moses 40 Tage auf dem Berg Sinai. Vielfältige andere Propheten haben 40 Tagesfristen abzuhalten. Das wird also gespiegelt. Der Gläubige kann das aufgreifen. So, das ist, da kann jeder ein bisschen sich asketisch betätigen, aber das wird gesteigert, indem sozusagen die Nahrung eingeschränkt wird. Was wird gegessen? Brot, Salz, Wasser. Wird das zweimal am Tag gegessen, dreimal am Tag? Nein, es wird einmal am Tag gegessen, abends. Vielleicht wird es auch nur alle vier Tage gegessen. Wenn sozusagen, also als Normalzustand, als Basislinie. Und jemand, der dann wie Antonius, der in die Wüste geht, vom Nil aus in die Wüste geht, oder wie Simeon Stylites, der in Syrien auf einem Berg, auf einer Säule sich dahin zurückzieht, sich prüfen möchte, sich wirklich asketisch betätigt, dann bedeutet das, dass die, so lesen wir es jedenfalls, dann bedeutet das, dass sie 40 Tage nichts essen. Das macht jemand wie Simeon zum ersten Mal noch als junger, verhältnismäßig junger Mann, und ist nach Ende dieser 40 Tage halbtot. Ausdrücklicher Hinweis der Quellen, halbtot vor Schwäche. Das erste Mal, also es gelingt, er stirbt eben nicht, er erhält das Sakrament und man denkt, er würde jetzt sterben, er stirbt nicht. Und ab dann behält er das über 28 Jahre lang bei, regelmäßig 40 Tage lang so zu fasten. Das heißt dann, die Übung macht ihm das leichter. Die Übung gewöhnt ihn daran. Das wäre dann so das Krasseste, das wären die solche Extremtouren nach der Art eines Hungerkünstlers sozusagen sind da zu nennen. Das ist das wahrscheinlich befremdlichste vielleicht, fremde, verwundernde, was dabei passiert. Und das ist natürlich unbequem, also logischerweise, und das soll unbequem sein. Er hat jetzt schon ganz kurz Antonius genannt. Antonius ist der Erfinder, gilt als der Erfinder des asketischen Lebens. Er lebt von der Mitte des 3. Jahrhunderts bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts, wird angeblich mit einer asketischen Lebensweise beinahe 105 Jahre alt. Wir lesen davon, dass er eben alle vier Tage isst. Der Autor seiner Lebensbeschreibung, Bischof von Alexandria, Bischof Athanasius, sagt, naja, von Fleisch, von Wein müssen wir nicht reden. Er schläft auf der bloßen Erde und Antonius lehnt es ab, sich mit Öl zu salben. Damit haben wir den Bericht eines Bischofs aus einer Großstadt, eines der Zentren des Imperium Romanum, über einen Eremiten, einen Asketen, Antonius, der sich in die Wüste zurückzieht in Mittelägypten. Ja, der braucht was zu essen, der kriegt Brot, der kriegt ein bisschen, der kriegt Salz und der kriegt Wasser. Das reicht zum Leben. Das ist das, was ihn am Leben erhält. Was er nicht hat, sind die Dinge, die wir mit Kultur oder mit Luxus verbinden würden. Also wir hören nichts davon, dass er Kräuter oder Gemüse isst. Das wird doch nicht erwähnt. Wir hören ausdrücklich, es gibt kein Fleisch, es gibt kein Wein. Fleisch, ja gut, Prestige gut. Wein ist Kultur. Wein ist die Chiffre für Teilnahme an der gesamten mediterranen und kulturellen Gemeinschaft. Dazu gehört der gemeinsame Konsum von Wein. Nicht das sich betrinken, aber Wein zu trinken statt nur Wasser ist Grundsatz von Gemeinschaft, Grundsatz von Gastfreundschaft. Sich mit Öl zu salben. Öl ist ernährungstechnisch wichtig, Öl ist zur Körperpflege wichtig, Öl ist zur Beleuchtung wichtig. Antonius lehnt das ab. In der Erzählung, die wir da bekommen, frappiert uns das Nicht-Essen und ansonsten wird ganz deutlich markiert, dieser Antonius hat sich abgewendet. Das, was für alle Menschen, für Juden, Christen, Isis-Anhänger, die Leute, die an Zeus, Athene, Artemis, Jupiter glauben, ganz normales, fundamentales für Kultur, Wein, Öl, wird abgelehnt. Und das ist krass, das ist verwundernd, extrem. Wir kriegen dazu und darüber hinaus verschiedene Berichte darüber, welche Folgen für die Asketinnen und Asketen diese Lebensweise hat. Für Antonius beispielsweise 105 Jahre. Er erscheint deutlich jünger als andere, also als normal lebende Menschen. Er wird wundermäßig jugendlich oder bei körperlich in gutem Zustand gehalten. Zähne, gutes Augenlicht, alles vorhanden. Und in dem Fall ist die Aussage, er kümmert sich um den Geist, um die richtige Praxis, um die asketische Praxis. Und es geht ihm gut, es geht ihm körperlich gut. Und daran sehen wir, wie es uns körperlich geht, unsere Gesundheit, unser Aussehen wird gar nicht oder nur in ganz kleinem Maße von uns beeinflusst, sondern von Gott. Wird uns gegeben und können wir nicht kontrollieren. Und das kollidiert beispielsweise mit Self-Care-Ideen, Vorschlägen, Handlungsmaximen der griechisch-römischen, ägyptischen Umwelt.
Zwei Punkte möchte ich gerne zum Thema Askese aufmachen. Das erste ist, darüber haben wir auch im Vorgespräch gesprochen, für die Askese muss man sich entscheiden. Askese ist eine freiwillige Armut. Sie haben es mehrmals dargestellt. Es gab Dinge, die waren nicht viel zur Verfügung, die konnte man nicht kriegen, aber man konnte Fleisch haben und es trotzdem nicht essen. Man kann soziale Beziehungen haben und trotzdem sich dafür entscheiden, in der Wüste auf einem Berg zu wohnen. Warum haben sich Menschen dafür entschieden?
Ja, das ist die gute Frage. Das ist das große Wunder dabei oder das Interessante dabei. Und es gibt die trockene, systematische Antwort der modernen Forschung und es gibt natürlich die Stimmen der antiken Quellen. Die Stimmen der antiken Quellen sagen uns, dass das sozusagen eine Form der Berufung ist. Es ist ein Wunsch, wirklich in Kindertagen, seit Kindertagen gehegt, der Asketinnen und Asketen, sich von der Welt zu entfernen, vom weltlichen Leben, von sozialen Verpflichtungen, von Luxus womöglich und sich mit Blick auf das ewige Leben in asketischer Praxis zu üben. Es gibt den Wunsch dazu, fand ich unter vielen christlichen Gläubigen, bei mehreren und manche, vergleichsweise wenige, sind in der Situation, das umsetzen zu können. Und die haben ja quasi, von denen werden Erlebnisse berichtet wie Erweckungserlebnisse. Und das ist der Auslöser. Danach verfügen sie über die Kraft der extremen Formen von Askese. 40 Tage nichts essen, nichts trinken. Tagelang stehen, womöglich 40 Tage lang stehen, wenn man sich an ein Kreuz bindet und nicht umfallen kann, durchzuhalten. Das ist nichts, was einfach so passiert, was man einfach so machen könnte, sondern dazu braucht es eine besondere Fähigkeit, eine besondere, sagen wir, Inspiration. Auf der anderen Seite, die etwas trockenere Analyse der Forschung, jedenfalls, wie gesagt, Sie könnten einen Theologen fragen, eine Theologin fragen, das wären vielleicht andere Aussagen. Die Asketinnen und Asketen ziehen sich zurück, verzichten und manche von ihnen, viele von ihnen gewinnen durch die Weltflucht, durch den Weltverzicht ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit. Jemand wie Antonius, der sich in die Wüste zurückzieht, der die Bindungen abgebrochen hat, macht deutlich, diese Welt interessiert ihn eigentlich nicht mehr. Das ist eine Art Ereignis, quasi beinahe medial sozusagen mit modernen Begriffen gesprochen. Regional, lokal ist es aber auch jemand, den offensichtlich sagen Grundstücke, Wasserrechte, Steuern, Familienstreitigkeiten nicht interessieren. sehr, sehr glaubhaft, durch eine sehr extreme Praxis nachgewiesen. Und gerade das, und es klingt paradox, aber gerade das macht jemanden wie Antonius, jemanden wie Simeon zu Schlichtern, zu Vermittlern für Leute, die eine Autorität ausüben können, eine Aussage treffen können, einen Rat geben können und denen damit Autorität verschafft. Es gibt dazu antike Stimmen, die klar machen oder die ich so verstehe, dass in der Askese ein Wert steckt und dass dahinter das Versprechen eines bestimmten Lohnes steckt. Cyprian von Karthago, von ihm ist eine Predigt überliefert, in dem er referiert, wenn Jesus sagt, dass im Haus seines Vaters viele Wohnungen seien, also Jesus sagt, Cyprian referiert, Jesus Aussage, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und Cyprian sagt, das bedeutet, es gibt bessere Wohnungen in Gottes Haus, in der Ewigkeit. Und Cyprian richtet sich an ein Publikum von Frauen, die Keuschheit gelobt haben, von Jungfrauen. Und er sagt, ihr strebt nach diesen besseren Wohnungen. Indem ihr jetzt die Begierden des Fleisches zügelt, sichert ihr euch im Himmel einen höheren Gnadenlohn. So, das ist ganz sicher nicht unmittelbar gedacht, beziehungsweise ist dann ein langer Weg und ein hartes Engagement nötig, um das vielleicht zu erlangen, aber mit dem modernen Blick Sozialprestige, vielleicht Geltung, dass wir können, nämlich zu Pian aufgreifen können und sagen, naja, also eine Gruppe, von der der Bischof sagt, die kriegen im Himmel die besseren Wohnungen. Das geht gar nicht anders, als dass die auch im Jetzt, im Hier und Jetzt, eine gewisse Ehrerbietung erfahren werden, dass ihnen eine gewisse Autorität, einen gewissen Vorrang genießen werden im Verzicht, paradoxerweise durch den Verzicht. Also Asketinnen und Asketen werden berufen, es ist sonst nicht durchzuhalten. Cyprian sagt, der Lohn für Askese, in dem Fall für Keuschheit, sind bessere Unterkünfte in Gottes Haus im Himmel in der Ewigkeit. Forscher wie Peter Brown sagen über die Rolle von gerade in Ägypten, von Eremiten, dass sie eben als heilige Männer zentrale Schlichtungsinstanzen, zentrale Schlichtungsfunktionen übernehmen für ihre lokalen Gemeinden. Das ist wahrscheinlich jetzt ein ganz guter Moment, um nochmal zu sagen, dass ich das zwar nicht emotional nachvollziehen kann, diese Berufung zur Asketin, zum Asketen. Ich möchte aber auch nicht so rüberkommen, als ob ich das in irgendeiner Weise belächeln wollte. Das ist ganz sicher. Also das Leben ist so karg, so hart, so krass, dass mir nicht vermittelbar ist, dass mir nicht nachvollziehbar ist, dass das jemand tun würde, um auf dem komplizierten Weg durch Weltablehnung, Weltflucht, dann doch wiederum Autorität zu erwerben. Das macht niemand, der nicht wirklich daran glaubt. Also es muss für Melania, für Athanasius, für Simeon Stylites, für Augustinus, den bekannten Kirchenvater, es muss innere Überzeugung darin stecken, sonst macht das niemand. Wiederum auch das für mich ein Paradox, aber ohne diese tiefe innere Überzeugung von der Richtigkeit des Glaubens und von der Richtigkeit dieser Handlungen und von der Hoffnung, damit zu genügen, also einem Ewigkeitsanspruch zu genügen und tatsächlich bessere Wohnungen im Himmel zu erhalten, geht Askese nicht. Diese krasse Askese.
Den zweiten Punkt, den ich machen will, schließt daran an. Wir hatten das auch im Vorgespräch gesagt. Askese ist mit heutigen Begriffen doch eine Art von Extremismus, von Fundamentalismus, mit denen die Leute ihr Leben verschlechtert haben, verkürzt haben, im Zweifelsfall auch beendet haben.
Ja, da würde ich mitgehen, wobei, also kann man jetzt viel über Fundamentalismusbegriffe reden, es gibt sicherlich andere Ideen darüber. Wenn ich das so quasi formuliere oder wenn ich so auf Antonius gucke, auf Melania gucke, auf Simeon beispielsweise nicht, das wäre ein Gegenbeispiel, das man durchaus bringen könnte, dann stelle ich aber fest, dass sozusagen die Asketinnen und Asketen sich selbst in Situationen bringen, in denen sie schlechte Kleidung haben, in denen sie ja menschlichen, völlig normalen Bedürfnissen wie Schlaf abschwören, soweit es geht. indem sie auf Nahrung verzichten systematisch. Also wir müssten von einer Mangelernährung ausgehen, wenn nicht gar von einem Verhungern. Sie tun es sehr bewusst, sie müssen sich beinahe anstrengen, sagen, die weltlichen Bindungen abzulegen. Antonius ist verwaist, erbt den Besitz der Eltern, hat Verantwortung für seine Schwester, entledigt sich viel eines großen Teils seines Besitzes und behält einen Teil, damit seine Schwester versorgt sei. Das mag auch beispielsweise den Umfang von genug Land, Geld haben, um ihr eine Mitgift zahlen zu können, wenn sie mal heiraten würde wollen. Im Endeffekt endet das Ganze so, da geht das Ganze so vonstatten, dass auch die Schwester des Antonius Nonne wird, also dass er ein Gelübde ablegt, ins asketische Leben eintritt und der ganze Besitz der Familie weggegeben werden kann. Und das sind demonstrative Handlungen und das würde begründen, dass ja, ich etwas haben muss, um demonstrativ darauf zu verzichten. Dass ich sozusagen nur dann zeigen kann, das ist jetzt meine Wahl, nichts zu essen oder nur ganz eingeschränkt zu essen. Mich zurückzuziehen, wenn die Option besteht, das Gegenteil zu haben, wenn ich ins Theater gehen könnte, wenn ich Wein haben könnte, wenn es nur ist, dass ich meinen Ackerbesitz, mein Ackerland bestellen könnte und Einkommen daraus ziehen könnte. Nur dann ist es zeichenhaft. Nur dann kann ich Aussagen treffen mit meiner Askese. Am Beispiel Fleischkonsum hatte ich es gesagt, es ist völlig normal, kein Fleisch zu essen. Das ist teuer, das ist aufwendig und das ist vielleicht das Fleisch, was ich habe, was ich zugänglich hätte, ist vielleicht das einzige Nutztier, was ich brauche, um ein Feld zu bestellen oder für Transport. Das heißt, das geht nicht. Viele andere sind vielleicht noch ärmer, die leben als Tagelöhnerinnen und Tagelöhner von der Hand in den Mund. Auch die werden tagelang manchmal nichts essen, die sind mangelernährt, aber sie können damit keine Aussage verbinden. Sie können damit, ihnen verspricht dafür keiner eine bessere Wohnung im Himmel. Das ist jetzt schematisch, aber also als Grundansatz würde ich das aber betonen wollen. Wenn ich jetzt sage, Askese ist Fundamentalismus der Wohlhabenden, dann ja, spitze ich zu, dann mache ich einen Punkt. Augustinus war jetzt nicht stinkreich. Er macht eine Karriere, er macht eine weltliche Karriere, er hätte Chancen gehabt, er macht dann eine Karriere als Priester und Bischof. Betont in seiner Selbstdarstellung die Lebensweise seiner Jugend und er selbst würde hervorheben, dass er durchaus ausschweifend war, sowohl indem er sich durchprobiert durch das religiöse Angebot seiner Zeit, als auch indem er eine Konkubine hat, als er natürlich Wein trinkt und vieles andere macht. Also es wäre sozusagen das normale Leben eines Heranwachsenden, eines Suchenden. Und Antonius strebt schon nach einem einfachen Leben. Er weiß rational schon, er möchte eigentlich Verzicht üben, aber er kann es nicht. Er stellt fest, er kann es nicht. Und das klappt erst in der Form eines Erweckungserlebnisses, eines Erlebnisses, das ihm dann vermittelt, genug Durchhaltevermögen. Augustinus ist im Garten seiner Villa, hadert mit sich selbst, weil er nicht in der Lage ist, asketisch zu leben, einfach zu leben, zu verzichten. Und das schmerzt ihn, er ist mit sich unzufrieden in der Hinsicht. Und er hört eine Stimme, er hört eine Kinderstimme, wahrscheinlich über den Hof, über die Mauer aus dem Nachbarshaus, nimm und lies sagen. Und er weiß nicht, was er davon halten soll. Er denkt sich, naja, dann mache ich das mal. Ich folge dem mal. Hört auf zu weinen. Er war vorher in Tränen, hört auf zu weinen, nimmt die Schrift, also nimmt das Evangelium und guckt hinein. Und während er das aufschreibt, erinnert sich an sein Erweckungserlebnis, sein Bekehrungserlebnis, schreibt das auf, erinnert sich dabei, dass er ja weiß, oh, Antonius hat damals ein Matthäuswort bekommen und ist daraufhin Eremit geworden, wundert sich, rollt die Rolle auf, schlägt das Buch aus, man weiß es nicht, es wird eher eine Rolle gewesen sein, sucht einen zufälligen Abschnitt und liest eine Stelle vom Römerbrief, die ihm sagt, nicht Schmausereien und Trinkgelage, nicht Schlafkammern und Unzucht, nicht Trank und Neid sind wesentlich, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an, und pfleget nicht der Lüste des Fleisches. Und das ist der Schalter, der umgelegt werden muss. Augustinus hört auf zu lesen. Er muss nicht weiterlesen. Am Ende dieses Satzes fühlt er, wie er schreibt, das Licht der Sicherheit einziehen in sein Herz, die Zweifel der Finsternis verschwinden und damit fühlt er sich inspiriert und in die Lage versetzt, keusch zu leben, wenig zu essen, beim richtigen Glauben zu bleiben. Er war vorher verschiedene Glaubensrichtungen durchprobiert. Er war auch Manichäer gewesen. Er war von ketzerischen Lehren angezogen. Nach diesem Erlebnis, das Augustinus in seinen Konfessionen schildert, ist er in der Lage, christlich zu leben, keusch zu leben, auch zu erkennen, welches die richtige christliche Lehre ist. Und das bringt ihn letztlich in die Position als Bischof und als maßgeblicher Autor der Kirchengeschichte, als maßgeblicher Kirchenvater, der dann sich selbst wiederum vorbildhaft äußern kann. Das wäre Augustinus. Ein anderes Beispiel, was sich vielleicht auch noch lohnt, da drauf zu gucken, vielleicht noch mit dem Blick, also Fundamentalismus der Wohlhabenden, einer der bekanntesten Asketen der Spätantike, überregional bekannt. Überregional über die Grenzen Syriens hinaus, über die Grenzen der Provinzen, des zum Imperium Romanum gehörenden Syrien, nach Konstantinopel, nach Alexandria, nach Rom und in die persischen Lande östlich davon. Bekannt ist Symeon Stylites, Symeon der Säulenheilige. Er ist nicht wohlhabend. Wir hören, er wird berufen, als er gerade mal nicht als Schafhirte arbeiten konnte. Er hat eigentlich war die Zuständigkeit für die Schafe der Familie. Irgendwann lag Schnee und er konnte keine Schafe hüten, die Schafe konnten nicht raus. Und dann hatte er Zeit, mit in die Kirche zu gehen, ins Gotteshaus zu gehen und sei dann angeregt gewesen, ein Einsiedlerleben aufnehmen zu wollen und das in Vollkommenheit auszuüben. Er kriegt die Wahl, er hat die Wahl und beginnt eine asketische Reise. Er verzichtet, er geht in ein Kloster. In einem Kloster sind Mönche, sind andere Brüder, die fasten, die arbeiten, die beten, die haben ein geregeltes Leben. Das geregelte Leben setzt auch Grenzen, wie viel zu fasten, zu arbeiten, zu wachen ist. Und Symeon durchbricht das wahrscheinlich absichtlich, also jedenfalls systematisch. Er ist sehr motiviert, er ist übermotiviert. Er trägt diesen Wettbewerbsgedanken mit in das Klosterleben. Ganz am Anfang hatten wir davon gesprochen, man kann sehen, dass Paulus davon schreibt, dass eben Askese ein Wettkampf ist. Und Symeon tritt in den Wettstreit mit seinen mönchischen Mitbrüdern. Die fasten 2 Tage, er fastet doppelt so lange, er fastet ein Mehrfaches davon. Und es liest sich so, als ob das vielleicht etwas nach außen getragen wurde und er sehr deutlich macht, das macht ihn jetzt besser oder das, ja, dass er das, er musste sehr nach außen getragen haben. Jedenfalls wird er von den Brüdern irgendwann mal in einen Brunnenschacht geworfen. Einige Zeit später denken sich die anderen Mönche, ja, wahrscheinlich haben wir ihm doch ein bisschen Unrecht getan und holen ihn wieder raus. Also er muss nicht im Brunnenschacht versauern. Auf der anderen Seite ändert das nichts an seinem Wollen darin, Askese durchführen zu wollen und wahrscheinlich auch, ich sage es mal, performen zu wollen. Der nächste Schritt ist dann, 40 Tage zu fasten. Wir hatten das anfangs schon mal genannt, das ist diese Steigerung. Er geht in eine Hütte, bittet einen Priester wahrscheinlich, Bassus, ihm zu helfen und lässt sich in der Hütte quasi einschließen mit Broten und mit Wasserversorgung. Nach 40 Tagen lesen wir davon, er hätte nichts getrunken, er hätte nichts von dem Brot gegessen. Die Hütte wird geöffnet. Bassus denkt, er sei tot, versucht es mit etwas Wasser, mit etwas Kräutern, spendet ihm das Abendmahl, also mit Blick auf eine mögliche Bestattung, meiner Meinung nach. Und Symeon lebt. Symeon steht wieder auf und beginnt darauf wiederholt 40 Tage lang zu fasten. Das hat er gemacht in einer Hütte, liegend. Dann kann man sich nicht mehr verletzen, dann ist man schon quasi geschützt, wenn man die letzten Tage lang halbtot, und das ist das Wörtliche, wo die wörtliche Ausdruck dafür halbtot herumliegt. Symeon steigert das. Er erlangt eine gewisse Bekanntheit, denkt sich, wie kann ich von der Hütte aus noch mehr mich zurückziehen, zieht sich auf einen Berg zurück, zieht sich später von dem Berg aus auf eine Säule zurück, die er hat aufbauen lassen und steigert später die Höhe dieser Säule. Systematisch. Am Ende sind es wohl um die 18 Meter. die er sich in die Luft erhebt. So, er steht da drauf, wird wohl nass beim Regen, er kann sich aber ansonsten nicht waschen. Er ist immer sichtbar, ist den Elementen ausgesetzt. Wenn er es irgendwie schafft, steht er, statt zu sitzen. Und damit er es schafft, geht er irgendwann dahin, dass er sich tatsächlich noch anbindet an ein Kreuz, was oben auf der Säule angebracht ist. Sodass er tatsächlich dann, da muss man sagen, das ist dann eine deutliche Christus-Imitation natürlich, sich da oben aufhält, stehend, hungernd, fastend und dabei gesehen werden kann. Einerseits zieht er sich zurück, andererseits ist er äußerst sichtbar. Und das sind um Simeons Platz in der syrischen Wüste, also das wird ein Pilgerort mit Pilgerherbergen und allem anderen mehr, mit Souvenirs. Es gibt Amulette, Embleme, die sich bis nach Rom ausbreiten, also bis in die Stadt Rom ausbreiten, und Simeons Säule steht 60 Kilometer östlich von Antiochia, also ist eine weite Distanz bis nach Rom, aber so eine Pilgermarken sind bekannt. So, also haben wir eine Situation vor uns im 5. Jahrhundert nach Christus, in dem jemand auf der Säule sich befindet und so berühmt, so bekannt ist, dass Menschen kommen, um ihn zu sehen, als Asketen, als Erlebnis. Wir lesen davon, dass das, also über Simeon lesen wir unter anderem in den Geschichtswerken der Kirchengeschichte und der Religionsgeschichte des Theodoret von Kyros, also eines Bischofs wiederum. Und wir lesen davon, ja, Pilger kommen, Pilger sind wollen das sehen. Und manche nehmen eine Leiter, klettern da hoch und fassen den erstmal an, um festzustellen, ist es überhaupt ein Mensch? Und stellen fest, ja, es ist ein Mensch. Klapprig, dürr, gebrechlich, zum Teil offene Wunden, also so Geschwürmäßiges durch mangelnde Körperpflege und unzureichende Haltung, aber voller Energie. Und also offensichtlich ein Mensch. Und damit steigt das Ansehen, steigt die Außergewöhnlichkeit der Handlung dessen, was Simeon da macht. Andere Berichte betonen, und da muss man eben sagen, das ist medial transportiert, wir sind nicht dabei. Das ist das, was ein Bischof sich erlaubt aufzuschreiben über einen Asketen. Aber wir lesen davon, Simeon befindet sich im Gebet. Er steht dabei und macht dann so eine Art Klappmesser, berührt mit den Fingerspitzen den Boden vor seinen Füßen, oben auf der Säule. Dann stellt er sich wieder gerade hin und betet weiter und nochmal. Und der Bischof schreibt, ein Pilger habe das gesehen und mitgezählt. Und nach 1244 Wiederholungen konnte der Pilger nicht mehr zählen. Aber Simeon konnte weiter beten. Also solche Steigerungsrituale, solche Performances spielen dann zumindest in dem Simeon-Kontext eine Rolle. Und da, also wir sind hierher gekommen vom Fundamentalismus oder vom Fundamentalismus der Wohlhabenden. Bei ihm ist es jedenfalls so, dass er ja das sehr stark inszeniert und damit sozusagen in den asketischen Wettbewerb tritt und exzeptionell wird. Bei ihm kann man nicht sagen, er hätte sich eines großen Besitzes entledigen müssen, aber er sticht heraus durch das Ausmaß seiner Praktiken.
Eine weitere Person, auf der Sie in Ihrer Darstellung der Askese großen Wert gelegt haben, ist eine der seltenen weiblichen Asketinnen, Melania die Jüngere. Nachdem Sie uns jetzt Antonius, Augustinus und Simeon geschildert haben, können Sie uns abschließend zu dieser besonderen Person noch etwas berichten?
Das will ich gerne machen. Mit Melania der Jüngeren treffen wir eine junge Frau, eine Frau aus der absoluten Spitze der Gesellschaft der römischen Kaiserzeit. Großer Besitz, große vorgefestigte gesellschaftliche Erwartungen, große Mobilität und ein sich durchsetzen charakterisieren wohl den Lebensweg von Melania der Jüngeren. Über sie gibt es verhältnismäßig viele Quellen. Die umfangreichste erzählerische Quelle ist von einem Mann aus ihrem Umfeld verfasst, Gerontius. Es gibt eine griechische und eine lateinische Fassung, die auch Gott sei Dank darüber übereinstimmen, in den maßgeblichen Linien, die betonen, was Melanias Werdegang erzählen, die betonen, was für gute Werke sie tut, die sie hervorhebt, und aber das, also die sie eben preisen, loben sozusagen. Und dazu versuche ich gleich zu kommen. Es ist nur so, dass tatsächlich wahrscheinlich der Bericht eben nicht ganz unvoreingenommen ist. Sondern Gerontius hat sehr viel davon, Melania genau so darzustellen, all dieweil er dann vermutlich der Verwalter ihrer Klöster bleiben wird, die sie gegründet hat, auf drei Kontinenten. Melania lebt von 383 etwa bis 439 nach Christus, stirbt am Silvestertag in Jerusalem im Jahr 439, gehört wie gesagt zur absoluten stadtrömischen Oberschicht, familiär, ja, gehört zur reichen Senatorenschaft, Konsuln, Stadtpräfekten, also die höchsten Beamten, die Rom leiten, die Stadt Rom leiten, gehören zur Familie. Sie heiratet einen entfernten Verwandten, Pinian. Bei ihm ist die Vernetzung genauso, ist der Besitz genauso gegeben. Sie sollen heiraten und ihre Kinder würden dazu, wenn sie Kinder haben, dann erben die. Und das würde natürlich dazu führen, dass der immense Familienbesitz beisammen gehalten wird, nicht geteilt werden müsste. Also wir sehen gesellschaftliche, familiäre Erwartungen, Eheschließung, Kinder, eine Rolle als Mutter. Melania wächst als Christin auf. Melania ist sehr gut ausgebildet. Also erhält Bildung, Griechisch, Latein und bewegt sich in Kreisen, die sie sehr früh mit dem Christentum, also eben mit Christentum und mit Ideen von Askese, mit Ideen von Pilgern nach, beispielsweise nach Jerusalem, in Verbindung bringen. Melania und Pinian haben zwei Kinder. Die Tochter stirbt noch als Kleinkind. Melania hätte gewünscht, dass die Tochter, weil sie ein Leben in Jungfräulichkeit führt, das, also auch wenn sie eben herangewachsen wäre. Melania ist wieder schwanger. Das ist die Erwartung, die die Familie an sie hat, einen Erben zur Welt zu bringen. Und es kommt dabei zu einer Frühgeburt, einer Fehlgeburt. Der Sohn ist entweder tot geboren worden oder aber hat ganz kurz gelebt, gerade lang genug, um ihn taufen zu können, sodass der Sohn sozusagen dann den direkten Weg in den Himmel machen konnte. Aber in dem Geschehen um die Fehlgeburt herum ist auch Melanias Leben selbst akut gefährdet. Wir lesen davon, dass an dieser Stelle in ihrem Leben Melania ihren Mann überreden kann, dass beide zusammen weiter verheiratet bleiben, aber keusch leben. Also sowohl Melania, zweimal schwanger, kein überlebendes Kind, will keusch leben, als auch Pinian möchte keusch leben, sodass beide ja, sich dem Glauben widmen können. Da steckt auch in dem Moment schon drin die Idee, sie brauchen ihren Besitz nicht. Und das wird auch, sondern das wird... Es ist innerfamiliär problematisch. Manche Teile der Familie, Melanias Mutter, Melanias Großmutter, unterstützen das. Die Großmutter, Melania der Ältere, scheint ein starker Einfluss gewesen zu sein, unterstützen sie darin. Auf der anderen Seite ist Melanias Vater dagegen, beziehungsweise erst 404, 405 nach Christus gibt er ihr die Erlaubnis, das Erbe zu verwenden, wie sie möchte, nämlich auch für fromme Zwecke, in dem Moment, als Melanias Vater stirbt. Das Vermögen für fromme Zwecke zu verwenden, ist nicht einfach. Melania hätte das als Frau kann sie das nicht einfach tun. Ihr Mann ist noch zu jung, um über den ganzen Besitz verfügen zu dürfen. Allerdings ist Melania, stadtrömische Obrigkeit war das Stichwort, bestens vernetzt. Und es gelingt ihr, sich an Cirena zu wenden. Cirena, die Ehefrau des Stilicho, des wichtigsten Generals und Machthabers im westlichen Imperium Romanum und die Schwiegermutter des amtierenden Kaisers Honorius anzuschreiben, zu bitten, und dieser Honorius erlaubt dann per Sonderverfügung, dass Pinian und Melania das Vermögen, was ihnen gehört, auch dann auflösen dürfen, benutzen dürfen, wie sie wollen. Wir haben Zahlen darüber, die Zahlen sind nicht leicht zu verstehen, aber also wir haben ganz geringe, wir haben keine belastbaren Zahlen vom Umfang dieses Besitzes, aber die Quellen besitzen von Berichten von ungefähr 50.000 versklavten Menschen, die darauf arbeiten. Also so viel zum Ausmaß dieser Latifundien. Pinian und Melania ziehen sich aus Rom zurück, also aus dem Palast in der Stadt, ziehen sich in die Vorstadt zurück, gehen dann nach Unteritalien, nach Sizilien, reisen als Gruppe Milania mit ihrem Mann, ihrer Mutter, ihrer Großmutter nach Tagaste in Nordafrika, also Rom, Italien, Sizilien, Nordafrika ist ihr Weg bis hierhin. In allen Stellen gibt es Besitz, in allen Stellen bemühen sie sich darum, diesen Besitz aufzulösen, gründen Klöster mit dem Geld, spenden davon an Arme und machen einen Weg, sozusagen, der sie letztlich über Ägypten dann nach Jerusalem führt. Das passiert zu einer Zeit, die, sagen, welthistorisch die bewegt ist. Der Kaiser Honorius, der erlaubt hatte, das Vermögen aufzulösen, ist nicht in der Lage, die Plünderung Roms zu verhindern, 410 nach Christus. Alarich und die Westgoten ziehen seit mehreren Jahren schon durch Italien, erobern 410 die Stadt. Da ist Milania schon weg, aber die Situation ist volatil, die Situation ist kompliziert. Und die Plünderung Roms ist für viele Christinnen und Christen ein weiterer Anlass, eine weitere Motivation, darüber nachzudenken, wo ihre Motivation liegt, auf dieser Welt oder in der nächsten Welt. Also eine Abkehr von weltlichem Besitz fördern mag. In Tagaste in Nordafrika gründet Milania Kirchen und Klöster, Frauenklöster, Männerklöster. Und um 417 zieht sie ins Heilige Land nach Jerusalem. Sie lebt dann in Gemeinschaft, wacht, isst wenig, betet viel, gibt Rat und schreibt Briefe, ist also per Korrespondenz bestens vernetzt nach Rom mit Gelehrten in verschiedenen Städten, mit dem östlichen Kaiserhof in Konstantinopel und behält dieses Ausmaß an Handlungsfähigkeit, an Kontakten bei, auch nach dem Tod der Mutter, nach dem Tod des Ehemanns. Für beide gründet sie Klöster. Dort werden Arme versorgt, Pilger versorgt. Auch da rein geht das Geld. So, und sie lebt betont einfach. Sie lebt im, sie kann, wie gesagt, Klöster gründen, Kirchen gründen, Geld hinterlassen, eine Stiftung hinterlassen, dass das unterhalten wird. Trägt ein Kleid aus kratziger Wolle statt Seide, was sie durchaus konnte. Macht das seit Jugendtagen, macht das dann seit Jahrzehnten ganz offen in Jerusalem. In den 430er Jahren reist sie nach Konstantinopel an den östlichen Kaiserhof. Sie trifft den amtierenden Kaiser, sie trifft die Frauen der kaiserlichen Familie, sie trifft ihren Onkel, der Stadtpräfekt von Rom war, nach Konstantinopel gekommen ist und in Konstantinopel getauft wird, kurz bevor er stirbt. Also ein Bekehrungserlebnis wird berichtet. Und das verbindet dann die familiäre Vernetzung. Der Onkel ist eben Stadtpräfekt. Melania könnte auch so nach Jerusalem gekommen sein. Aber es verbindet ihre eigene individuelle Geltung durch die asketische Praxis. Also wirkt darauf ein, dass sie den Kaiser trifft, für die kaiserlichen Frauen Möglichkeiten schafft, also die Erlaubnis erwirken kann, dass die nach Jerusalem pilgern können, gemeinsam mit der Kaiserin pilgert, dieser entgegenzieht und vieles andere mehr tut. Bei Melania ist es so, ich hatte vorhin berichtet, im Kontrast sie haben ausdrückliche Aussagen, dass es Antonius gut geht körperlich. Bei Melania ist es so, die asketische Lebensweise, der Verzicht, fällt ihr schwer und es sind Mangelerscheinungen, es geht ihr nicht gut. Auf der anderen Seite wissen wir von Melania, sie ist nachgefragt, sie wird als Beraterin gebraucht, sie wird als Heilerin gebraucht, vermittelt mehrere quasi Heilungen, insbesondere von Frauen, macht so eine Art Teufelsaustreibungen. Da wird sie nachgefragt in ihrer Eigenschaft als eine prominente Asketin, die sehr viel weltlichen Besitz weggegeben hat, ja, und sehr authentisch ein asketisches Leben lebt. Und mindestens im gleichen Maße, wie der Besitz weniger wird, muss man sagen, bleibt die Geltung erhalten oder kann man beobachten, dass sie natürlich trotzdem in keinster Weise ihr Status als Aristokratin, als jemand, die mit dem Kaiserhaus kommuniziert, dafür die öffentlichen Kutschen nutzen kann, um zu reisen, mindert würde, sondern das wird beibehalten bzw. gesteigert, weil sie neben dem familiären Besitz oder anstelle des familiären Besitzes individuelle ja, askenische Taten vorweisen kann, als individuelle askenische Taten vorweisen kann und damit Erfolge feiert, an Autorität gewinnt. Und ja, es ist deshalb wichtig, glaube ich, drauf zu gucken, weil man dann sehen kann, wir waren Fundamentalismus, ja, nein, Rolle der Wohlhabenden, ja, nein, sind so die Variablen, die man da betrachten kann. Am Beispiel von Melania kann man zeigen, es gibt andere stadtrömische Aristokratinnen, Christinnen, wie das ebenfalls gilt. Das gilt auch schon für Melanias Großmutter. Aber bei Melania kann man zeigen, dass Keuschheitsgelübde und oder asketische Lebensweise eine Option darstellen, mit der Frauen sich andere Spielräume verschaffen können. Gerade Frauen sich andere Spielräume verschaffen können. Als ich anfing, über Melania zu sprechen, die ganz klare Erwartung war, dass sie, naja, mehrere legitime Kinder bekommen würde, damit der Familienbesitz weitergegeben wird. Das wäre traditionell, das ist auch, da sind Spielräume drin, das ist eben das Leben einer Angehörigen der senatorischen Oberschicht. So wie Melania lebt, ist es eine individuelle Entscheidung, eine individuelle Autorität und eben durch die asketische Lebensweise ein anderer Spielraum, den sie sich erwirbt. Melania strebt als junge Frau, als junges Mädchen, als junge Frau schon danach, quasi sich eben dem Glauben hinzugeben, keusch zu leben, zu fasten, zu wachen, zu beten und vieles andere mehr. Und darin steckt ein großes Maß an Überzeugung. Man kann es auch so lesen, sie gründet für ihre Mutter eine Kirche, sie gründet für ihren verstorbenen Ehemann, eine Kirche, ein Kloster. Sie lässt auch für sich eine Stiftung für sich und natürlich hängt daran sozusagen der Wunsch, dass die Nonnen, die Mönche Messen lesen und für die Seele von Pinyan, der Mutter oder Melanias selber beten. Melania muss überzeugt gewesen sein, dass das, was sie macht, richtig ist, aber sie muss auch unsicher gewesen sein, suchend geblieben sein, vielleicht ängstlich geblieben sein, ob es reicht. Also, ob es, dass das sie leistet, ausreichend ist. Vielleicht spricht auch das daraus, dass sie eben Klöster gründet für Albina, ihre Mutter, für Pinyan, ihren Ehemann, für sich selbst. Also es braucht Memoria, es braucht auch da noch Andenken, es braucht Handlungen in der Hoffnung, dann im nächsten Leben ein anderes Leben erfolgreich erworben zu haben.
Final möchte ich noch gerne danach fragen, wann diese asketischen Praktiken denn aus dem Christentum herausfallen, damit auch mein Blick ins Richtung Frühmittelalter, Mittelalter werfen. Also wann endet es, dass die Askese in der Form, die Sie beschrieben haben, wie sie in der Spätantike stattgefunden hat, Teil des praktizierten Christentums ist?
Wir sprachen über die Spätantike. 3., 4., 5. Jahrhundert. Das ist die Zeit, in der durch Entscheidungen römischer Herrscher, Konstantin, Theodosius, beide von der Kirche als Konstantin der Große, Theodosius der Große betitelt, das Christentum Reichsreligion des Imperium Romanum wird und in dem dann durch Theodosius das, was wir später das katholische Christentum nennen würden, etabliert wird. Man kann verkürzt sagen, die Kirche gewinnt. Es stellt sich dann die Frage, welche Kirche gewinnt denn? Denn es gibt dann vielfältige theologische Probleme und Spitzfindigkeiten und Debatten, die plötzlich Bedeutsamkeit haben. Die waren früher überdeckt worden im Gegensatz der Christen gegen eine nichtchristliche Umwelt. Das bricht plötzlich auf und ab dem 4. Jahrhundert gibt es keine Märtyrer mehr, weil das Christentum geduldete Religion bzw. vom Kaiser geförderte Religion ist. Davor gab es Märtyrer, die Reliquien der Märtyrer, die Memoria der Märtyrer, die Feiertage der Märtyrerinnen und Märtyrer stiften christliche Identität, strukturieren das christliche Jahr. Im 4. Jahrhundert, im 5. Jahrhundert stehen die Asketinnen in der Nachfolge. Askese ist, dass das tägliche, lebende, aktuelle, praktische Bezeugen des Glaubens in der Nachfolge Christi, in der Nachfolge der Märtyrer. Die Asketen ersetzen die Bereitschaft der Märtyrerinnen und Märtyrer zu sterben für den Glauben durch ihre Bereitschaft zu leiden für den Glauben oder ja im Mangel zu leiden, zu ertragen für den Glauben. Und das sind natürlich alles auch noch extreme Handlungsweisen, die vereinzelt bleiben, die Je mehr sich aber mönchisches Leben reguliert, im orthodoxen griechischen Osten, genauso wie im lateinischen Westen, desto mehr werden diese Extreme weniger und weniger relevant und werden weniger und weniger rezipiert. Es mag vereinzelt immer noch dann Asketinnen und Asketen gegeben haben. Die großen prototypischen Berichte über Askese werden von Bischöfen verfasst, werden von Autoren der Kirchengeschichtsschreibung verfasst, werden von Klöstervorstehern wie Gerontius verfasst, der zum Umfeld von Melania gehört. Und die Normen sind damit da. Die Berichte sind damit da. Damit ist das Beispiel da und damit ist eine Richtschnur dafür da, dass andere Gläubige sozusagen das Vorbilder haben, ja, aber nicht mehr in diesen krassen Übersteigerungswettbewerb eintreten. Das Ganze reguliert sich und das Ganze wird überführt in in Ordensregeln, in eine geordnete Praxis, in Gemeinschaft. Die Asketinnen und Asketen der Spätantike, gerade Wüstenväter wie Antonius, sind Phänomene einer immer noch relativ frühen Phase der Kirchengeschichte. Keine Martyrien mehr. Das Vorhandensein von Strukturen, von einem strukturierten Klerus mit Bischöfen an der Spitze, aber noch freien Geistern wie Antonius, der daneben steht, wie Symeon, wie Melania, mit verschiedenen Möglichkeiten, mit verschiedenen Spielräumen, mit verschiedenen Erfolgen und den Berichten über diese Asketinnen und Asketen. Und das sind die Berichte, das sind die Autoren der Berichte. Athanasius von Alexandrien, der Bischof von Alexandria, höchst streitbarer Mann, reichsweite Kirchenstreitigkeiten involviert, der den Lebensbericht von Antonius aufschreibt und dabei zu betonen weiß, dass dieser Antonius Freigeist ist, göttlich inspiriert ist, diese asketischen Taten zu vollbringen weiß, gegen den Teufel streitet, der ihn mit Versuchungen lockt. Auf der anderen Seite ist Antonius selbstverständlich bereit, sich dem Klerus und dem Bischof unterzuordnen. Und das, ich spitze zu, ich verkürze etwas, aber damit ist ganz klar, natürlich, indem der Bischof in dieser Art und Weise über einen Meisterasketen, den Gründer dieser ganzen Lebensweise schreibt, werden die in gewisser Weise regularisiert, normiert und eingebunden in eine kirchliche Hierarchie. Und ja, indem das gelingt, mehr und mehr fallen, ich sage mal, Großasketen wie Antonius, wie Symeon, dann gibt es weniger Möglichkeiten durch Askese in dem Maße, wie das erste Generation, zweite Generation Antonius oder Symeon erwerben können, machen können. Müsste jetzt überlegen, ich kann Ihnen kein Jahresdatum sagen, ich biete Ihnen jetzt kein Jahresdatum an, sozusagen, wann das abbricht. Aber es hängt damit zusammen, dass sich kirchliche Strukturen immer weiter festigen und damit bischöfliche Kontrolle immer weiter etabliert. Das macht es weniger romantisch, aber also oder weniger frei, weniger inspiriert. Ja, aber so ist es. Thank you.